Heute geht es um ein weiteres Tabuthema: Geld. Jeder möchte für seine Arbeit gut verdienen, das ist keine Neuigkeit. Dennoch tun wir uns so schwer, über das Thema Geld offen und ehrlich zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist das Thema enorm wichtig und das insbesondere für Frauen. Der Gender Pay Gap in Österreich liegt derzeit bei ungefähr 18,8%. Und indem wir heute darüber sprechen und uns besser informieren, arbeiten wir in Richtung Gleichstellung in der Zukunft. Also, let's talk about money. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Anwältin und Powerfrau im Bereich Vergaberecht bei FSM Rechtsanwälte, Sophie Reiter-Wertzin. Hallo Sophie.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du
sehr
Zeit nimmst.
Dass wir über dieses spannende Thema sprechen. Wie du schon gesagt hast, ist es immer wichtig, eben vor allem als Frau auf das eigene Geld zu schauen, weil wir wissen auch in der Pension, ist es oft so, dass Frauen da wirklich in die Armutsfalle schlittern und nichtsdestotrotz ist es besser, früher als später damit anzufangen.
Absolut. Hast du auch gewusst, dass wir jetzt eigentlich umsonst arbeiten? Also der Equal Pay Day war am 3. August, glaube ich, dieses Jahr. Also de facto sind wir heute umsonst da.
Ja, schlimm, aber
traurig, aber wahr.
Genau, aber wir schauen, dass wir das was dagegen ändern.
Beginnen wir gleich mit einem Vorurteil, würde ich meinen. Wir kennen alle das Bild von Anwältinnen und Anwälten aus Filmen, Serien, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wir wissen ganz genau, um was es geht, die mit teuren Sportwagen herumfahren, maßgeschneiderte Anzüge und Kostüme, Penthouse-Wohnungen, schöne Häuser. Wie akkurat ist dieses Bild?
Ja, also ich glaube, da muss man ziemlich unterscheiden, ob man als Anwalt, Anwältin in Österreich oder doch in den USA tätig ist. Also in Österreich ist es dann doch nicht so rosig, wie die Filmwelt es einem vorspielt. Aber grundsätzlich schlecht tut es uns nicht, aber man sollte doch mit diesen Vorurteilen vielleicht ein bisschen aufräumen. Und wie gesagt, wir gehen auf die Fragen noch näher ein. Und man muss schon schauen, dass man quasi auf seine Rechnung kommt.
Richtig, richtig. Ich kategorisiere nämlich Jus-Studierende immer so in verschiedene Richtungen, warum sie Jus studieren. Und viele wählen das Studium der Rechtswissenschaften dafür, weil sie sagen, später werde ich gut verdienen. Jetzt wollte ich dich gleich fragen, zahlt es sich aus, wegen des Geldes in die Anwaltei zu gehen? Oder verdient man woanders vielleicht besser?
Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist einmal, sich zu überlegen, ja, will ich das wirklich machen? Ich glaube, da sollte wirklich das Geld nicht vorrangig sein, weil man immer das, was man gern macht, macht man auch gut und dann verdient man auch dementsprechend. Also nur allein von dem Gedanken, sich leiten zu lassen, man verdient da recht viel, würde ich eher abraten, aber in jeder Branche, sondern wenn man ja das gern macht und macht man es gut und dann verdient man auch entsprechend und hat auch in den jeweiligen Kanzleien auch entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten.
Das klingt nämlich mindestens realistisch und spätestens ab diesem Zeitpunkt sollen alle Studierende, die wegen dem Geld begonnen haben, Jus zu studieren, vielleicht ihre Entscheidung hinterfragen. Aber bleiben wir bei denen, die das gerne machen, die sagen, das Studium ist das Richtige für mich, ich möchte das machen. Wir beginnen von unten nach oben und gehen die ganzen Gehälter durch. Wir starten mit den studentischen Mitarbeitern. Und zwar, wie viel kann man sich erwarten als studentischer Mitarbeiter? Und noch wichtige Frage, weil uns wird gesagt, dass man immer alles verhandeln soll. Sollte man das verhandeln oder sollte man eher glücklich sein, einen guten Job als studentischer Mitarbeiter zu haben?
Also bei uns als studentischer Mitarbeiter verdient man aktuell nach der Geringfügigkeitsgrenze, also das sind jetzt aktuell 591 €. Und als studentischer Mitarbeiter, Mitarbeiterin, würde ich einmal empfehlen, wenn ihr eine gute Stelle habt und euch das Thema und das Fachgebiet da interessiert, glaube ich, sollte man es dabei belassen. Also 591 € ist aktuell eigentlich ganz gut und ich würde persönlich da aus meiner Erfahrung heraus nicht weiter verhandeln.
Das kann ich bestätigen. Ich glaube, wo ich studentischer Mitarbeiter war, war das sogar viel, viel weniger.
Also bei mir war es so, dass ich teilweise gar nichts verdient hatte und das hat sich aber definitiv geändert. Gott sei Dank, muss man sagen.
Gehen wir zu den Besserverdienern rüber, also die, die das Studium erfolgreich abgeschlossen haben und ab in die Konzipientenzeit gestartet sind. Mit welchem Einstiegsgehalt kann man als Konzipientin rechnen und gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Rechtsgebieten und insbesondere gibt es Unterschiede zwischen Groß-, Mittel-, Kleinkanzlei?
Zu dieser Frage würde ich gerne unsere Konzipientin Naomi Grill mit ins Boot holen. Sie ist Konzipientin im Vergaberecht bei uns und kennt sich da perfekt aus.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Naomi Grill mein Name, ich bin Konzipientin im Vergaberechtsteam und werde euch jetzt mal die Fragen zu Gehaltsstufen bei Konzipienten beantworten. Also die erste Frage war, ob es Unterschiede gibt in den Rechtsgebieten. Also ich würde mal sagen, es ist eher kanzleiabhängig, wie quasi in welches Gehaltsschema man kommt. Also es gibt Kanzleien, die haben überhaupt kein festes Gehaltsschema. Es gibt Kanzleien, so wie hier bei FSM. Wir haben ein quasi fixes Gehaltsschema. Das richtet sich je nach quasi Zeit, die man als Konzipient bei FSM verbracht hat. Ich meine, ich würde sagen, es gibt vielleicht grundsätzlich schon besser verdienendere Rechtsgebiete und weniger gute, aber...
Das ist jetzt der Moment, wo kommt so M&A.
Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht so aussprechen, aber ja, genau. Und ja.
Aber bleiben wir jetzt bei diesen Konzipientenjahren, weil ich glaube, danach messen die meisten Kanzleien eben ein Gehalt. Was ist der Einstiegsgehalt überhaupt?
Also das Einstiegsgehalt bei FSM bewegt sich bei 2.900 Euro.
Da werde ich noch kurz einhaken mit einer gewissen Spanne. Also derzeit ist es 2.900 bis 3.100, wobei bei entsprechender Überqualifikation auch eine Bereitschaft zur Überbezahlung da ist.
Genau.
Und es geht dann auch weiter, oder? Also nach den Gehaltsstufen zweites Jahr, drittes Jahr, große LU, kleine LU. Wie geht es dann nach oben? Gibt es dann monatliche oder Verhandlungen alle 6 Monate? Womit kann man da rechnen?
Also es gibt Gehaltssprünge nach 8 Monaten, 18 Monaten, 30 Monaten und 40 Monaten. Genau, also da gibt es vorher immer ein Gespräch dann und dann wird das gemeinsam vereinbart.
Mhm. Und jetzt Unterschiede zu Großkanzlei, Kleinkanzlei, weil was sehr oft passiert ist, dass man sagt, in einer größeren Kanzlei oder mittleren Kanzlei kann man grundsätzlich mehr verdienen, arbeitet aber viel mehr. Viele sagen, na, das ist überhaupt nichts für mich, also nehme ich lieber weniger Gehalt und gehe in eine kleinere Kanzlei. Ist das falsch?
Also es hängt ganz speziell von den jeweiligen Kanzleien ab. Also ich kenne Großkanzleien, wo man wirklich viel arbeitet, entsprechend auch viel verdient. Es gibt aber auch Großkanzleien, wo man viel verdient und das Arbeitspensum, ich sage jetzt einmal, moderat ist. Man darf sich wirklich nicht vormachen. Es ist einfach ein sehr zeitintensiver Job und man arbeitet viel, auch in kleineren Kanzleien. Also ich kenne auch kleinere Kanzleien, wo man wirklich wenig verdient, also aus leidvoller Selbsterfahrung, muss man sagen.
Ui.
Und aber auch extrem viel arbeitet und da jetzt nicht so eine super Work-Life-Balance hat. Bei uns ist es so, es wird wirklich die Work-Life-Balance, ist zwar ein bisschen schon abgedroschen, aber wirklich noch in den Vordergrund gestellt. Und also ich glaube, ich kann das jetzt für alle der unterschiedlichen Teams sprechen, dass es wirklich moderate Zeiten sind. Zwar sind das jetzt nicht, haben wir jetzt nicht ein supermäßiges Gehalt wie bei Großkanzleien, sage ich jetzt mal so, weil wir sind einfach eine mittelständische Kanzlei. Aber da entsprechend ist auch der Workload nicht so, dass man täglich bis 10, 11 sitzt.
Und jetzt an die ganzen Studierenden, die wir vorher angesprochen haben, die vielleicht wegen dem Geld begonnen haben, just zu studieren, hier nochmal ein Reminder, ihr solltet wirklich das mögen, was ihr tut und überlegen, wo man hingeht.
Genau,
absolut.
Jetzt weg von der Konzipientenzeit. Sophie, du bist Rechtsanwältin. Was uns interessieren würde, wie entwickelt sich das Gehalt im Laufe der Karriere als Anwältin? Weil das ist durchaus ein großer Sprung, viel mehr Verantwortung, die Eintragung nimmt man mit sich. Wie schaut es da aus?
Also grundsätzlich, wenn man dann die etwas schwierigere Phase als Konzipient, Konzipientin hinter sich hat, dann die Prüfung geschafft hat, dann hat man meistens noch 1, 2 Jahre als Konzipient. Und dann mit der Übernahme als Rechtsanwältin, dann kommt schon ein größerer Gehaltssprung. Und das hängt aber auch ganz extrem von den unterschiedlichen Kanzleistrukturen ab. Es gibt dann auch ein transparentes Gehaltsschema für Rechtsanwälte, aber das wird auch bei uns im Juve-Ranking veröffentlicht. Und da merkt man es schon. Ich bin als selbstständige Substitutin bei uns tätig. Was man dabei berücksichtigen muss, man bekommt einmal auf sein Gehaltskonto recht viel überwiesen, aber man darf halt nicht vergessen, dass man auch selbst für seine Versicherung zuständig ist, für die ganzen Steuern, mhm, und dass am Ende dann ja der Betrag sich doch schmälert.
Stichwort Ausgaben, die uns überall begleiten. Wenn wir noch gleich bei dem Gehalt des Anwälten bleiben, gibt es da auch noch weitere Sprünge, je mehr Erfahrung man mit sich bringt?
Ja, also auf alle Fälle. Bei uns gibt es auch so Milestones und auch einen vordefinierten, transparenten Karriereplan, wo man nach gewissen Jahren einfach dann in der Gehaltsstufe schon weiter aufsteigt und dann auch die Möglichkeit hat, quasi bewege ich mich jetzt auf dem Partner-Track oder nicht. Bei uns gibt es verschiedene Arbeitsmodelle, zum Beispiel auch, dass man als Anwalt tätig ist und auch selbst Akquise betreibt, oder es gibt auch natürlich Anwälte, Anwältinnen, die jetzt nicht so gern Akquise betreiben. Da haben wir auch verschiedene Modelle, dass das berücksichtigt werden kann. Auch Teilzeit ist möglich, insbesondere wenn man Mama oder Papa ist. Und also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, sagen wir mal so.
Sehr cool. Weil wir vorher über amerikanische Verhältnisse geredet haben und über diese glamourösen Überverdiener aus den USA, Stichwort Quotalitis, haben wir nicht in Österreich, sehr schade. Gibt es auch Boni für Anwälte, Partner, wo man sich quasi etwas Zusätzliches verdient?
Also grundsätzlich ist das immer Vereinbarungssache und ist von Kanzleien zu Kanzleien unterschiedlich. Und ja, es gibt in gewissen Kanzleien Bonisysteme, aber das ist ganz individuell und ist dann zu vereinbaren.
Mhm. Gehen wir jetzt zu der übersten, überdrüber Stufe rauf, die Partnerschaft. Muss man ja auch wollen, bringt viel Verantwortung mit sich, viel Verantwortung nämlich für die gesamte Kanzlei. Frage an euch, verdient man dann wirklich so viel mehr in Bezug auf die Verantwortung, die man mit sich bringt, und lohnt sich das dann überhaupt finanziell?
Also um mit einer typischen Juristinnenantwort hier ja zu starten, also es kommt wirklich darauf an. Und zwar gibt es auch in verschiedenen Kanzleien entsprechend verschiedene Partnermodelle. Also von da, wo man quasi als Partner schon Gesellschafter ist oder nicht Gesellschafter, dann Equity-Partner etc. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle und man muss sich das wirklich im Detail mit der eigenen Kanzlei dann quasi ausmachen, beziehungsweise hier auch besprechen, okay, wie schauen die Karrierepläne aus, wie schaut der Partner-Track aus. Also bei uns gibt es da auch transparente Pläne und Stufen, wie das da abläuft und genau.
Mhm. Bleiben wir beim Thema Gehaltsverhandlungen. Ich finde, das ist ein wirklich großer und wichtiger Punkt, insbesondere für Frauen. Sie trauen sich grundsätzlich seltener ihr Gehalt überhaupt zu verhandeln, ergreifen für sich selbst seltener Partei überhaupt in diesen, also Feedback-Gesprächen. Wie viel Spielraum hat man überhaupt beim Thema Gehalt und kann man sich noch da relativ viel rausholen?
Ja, also genau das kann ich nur leider aus eigener Erfahrung bestätigen, dass man da selber als Frau sich oft, sage ich jetzt einmal, zu billig verkauft, um es mal so auszudrücken.
Leider.
Genau. Ja, also wie gesagt, also bei uns gibt es eben dieses Gehaltsschema, wo auch ein gewisser Spielraum dann ist, innerhalb dem man sich bewegen kann und dann auch da verhandeln kann. Das sind ein paar hundert Euro.
Gibt es da besondere Tricks, die vielleicht Frauen anwenden können, um sich besser für sich selbst einzusetzen in diesen Gesprächen?
Naja, also ich denke jetzt persönlich, man sollte sich schon seinen eigenen Wert vor Augen halten, was man schon alles erreicht hat, die Qualifikationen, sich vielleicht nochmal selber seinen Lebenslauf kurz vorher anschauen und ja, dann dementsprechend auch selbstbewusst da reingehen.
Genau, und vor allem wirklich selbstbewusst auftreten. Traut euch einfach mehr zu und schaut, man hat wirklich, wenn man schon viel Vorerfahrung hat als juristischer Mitarbeiter, das muss man alles quasi hervorkehren und wirklich seine ganzen Benefits präsentieren Und quasi in dem Gespräch kommt es wirklich genau auf das an. Und es wirkt beim Gegenüber wirklich nicht so, dass man jetzt aufträgt. Also so war jetzt meine Erfahrung bei den Bewerbungsgesprächen, wo ich dabei war. Man merkt halt, Frauen stellen ihr Licht immer unter den Scheffel. Und da gibt es eigentlich gar keinen Grund dazu. Und wirklich, traut euch mehr zu. Und wichtig ist aber auch, sich vorher ein bisschen Recherchearbeit zu leisten.
Definitiv, ja.
Was kann man in den einzelnen Positionen, in den einzelnen Kanzleien verdienen, aber auch in den einzelnen Bundesländern.
Mhm. Wie gesagt, spannender Tipp.
Stimmt.
Wirklich wichtig aus meiner eigenen Erfahrung, also wie man unschwer überhören kann, komme ich aus Kärnten und habe so bei meinem Umzug nach Wien einmal mir angeschaut, okay, was verdient man so in Kärnten, und habe, weil ich befreundete Rechtsanwältinnen bzw. Konzipientinnen in Kärnten hatte, was verdient man da so in Kärnten? Ja, und dann waren halt so Einstiegsgehälter, wo man sich halt in Wien wirklich denkt, wenn man jetzt mit dem in eine Verhandlungsrunde oder in ein Bewerbungsgespräch reingeht, ja, passt.
Kein Problem. Sofort.
Also ich bin dann wirklich sehr blauäugig reingegangen und bin, also in Kärnten verdient man wesentlich schlechter als in Wien. Also bitte betreibt Marktrecherche in den Bundesländern oder in den Rechtsgebieten, wo ihr tätig seid, und das zahlt sich wirklich aus.
Ich habe nämlich auch noch einen ziemlich coolen Tipp, den wir am Weg bei den Paragraphinnen-Veranstaltungen gehört haben. Es betrifft aber insbesondere diese jährlichen oder halt zwischenjährlichen Gehaltsverhandlungen, wo sie sagen, dass man zum Beispiel bei den E-Mails oder irgendwo privat noch eine Feedbackliste für sich führen soll. Das heißt, jedes Mal, wenn der Partner zum Beispiel oder der Ausbildungsanwalt, Anwältin irgendwas Positives schreibt, so hey, super erledigt oder so, speichert man sich das gleich quasi rein, diese E-Mail oder positives Feedback von Mandanten oder Kollegen. Und damit hat man, wenn man in diese Verhandlungsrunden reingeht, gleich eine coole Grundlage und kann beweisen, naja, bei dem Projekt habe ich so und so viel performt, da habe ich auch so super Feedback gekriegt. Und ich glaube, das bildet dann durchaus auch das Selbstvertrauen, was du angesprochen hast, Sophie, aber auch diese Grundlage, warum man eigentlich mehr verlangen sollte. Weil Frauen, haben wir eh schon gesagt, verkaufen sie grundsätzlich öfters unter ihrem eigenen Wert, was so schade ist.
Ja, also das ist ein wirklich hilfreicher Tipp, um so auch wirklich die eigene Performance darstellen zu können. Weil wenn man dann in ein Gespräch, man bereitet sich natürlich vor, aber wenn man dann in dieser Gesprächssituation ist, dann ist man manchmal perplex und kann das nicht quasi so rausschießen. Und wenn man das aber schon wirklich im Petto hat, geht das halt einfacher.
Vorbereitung, genau. Definitiv, oder?
Schwarz auf weiß.
Genau.
Kann man nicht bestreiten. Haben wir gehört, in einer Waltei besonders wichtig, immer alles gut zu dokumentieren.
Gut zu dokumentieren, genau.
Bleiben wir jetzt noch vielleicht bei dem Thema Benefits, weil die kommen ja immer wieder öfters vor. Zum Beispiel, dass man sagt, ein bisschen weniger Gehalt, aber dafür kommen noch zusätzliche Benefits dazu. Welche gibt es denn überhaupt?
Also das ist auch sehr kanzleispezifisch, welche Benefits es gibt. Grundsätzlich bei uns, wir machen sehr viele gemeinsame Team-Events, Ausflüge, Kanzleiausflüge. Wir haben sehr viele sportliche Aktivitäten, die uns angeboten werden, die wir machen können gemeinsam, zum Beispiel Supercycle. Und sowieso, was auch üblich ist, was ich schon in mehreren Kanzleien quasi erlebt habe, was angeboten wird, sind Obst, Snacks und so weiter.
Genau, also das Klassische, was sich in monetärer Hinsicht wieder auszahlt, ist das Jobticket. Also ja, wir haben die Öffi-Karte, wird von uns zur Verfügung gestellt. Auch, was auch üblich ist, also private Nutzung von den ganzen Handys, Laptops, Tablets. Nicht zu vergessen auch freie Tage. Also bei uns ist generell der 24., der 31.12. ein bezahlter Urlaubstag. Auch der Karfreitag ist noch immer ein bezahlter Urlaubstag. Also es gibt auch Umzugstage. Und auch bei uns ist die Gestaltung der Arbeitszeiten ist wirklich Vereinbarungssache. Und da schaut man, dass man mit der jeweiligen Lebenssituation wirklich da zu Rande kommt. Zum Beispiel, es gibt Konzipientinnen, die bei uns Kinder haben. Also da ist auch die flexible Gestaltung der Arbeitszeit durchaus möglich. Auch Homeoffice ist überhaupt kein Thema und ist eben, kann man vereinbaren.
Sollte man die Dinge dann gleich im Bewerbungsgespräch ansprechen? Oder soll man quasi lieber ein bisschen damit warten und dann nach der Zusage über die Add-ons quasi sprechen?
Also wenn einem gewisse Punkte wichtig sind, zum Beispiel höre ich jetzt öfter, Homeoffice ist ein wichtiges Thema, sollte man sofort ansprechen. Es gibt nämlich Kanzleien, wo das nicht gern gesehen wird. Also das hört man trotz Corona und weil man merkt, es funktioniert einfach wirklich, wie wenn man im Büro sitzt, gibt es halt Kanzleien, die mögen das nicht. Und da würde ich schon sofort quasi proaktiv drauf eingehen. Mhm. Oder auch flexiblere Arbeitszeiten, wenn man eben quasi familienbedingt das benötigt.
Ja. Wir können dieses Gespräch nicht beenden, bevor wir über die Kammerbeiträge und die Ausbildungskosten reden. Das ist nämlich ein großer Punkt, insbesondere in der Konzipientenzeit. Wie schaut es da überhaupt aus mit den Kammerbeiträgen? Wer übernimmt sie? Muss man sich das extra ausverhandeln? Und wie schaut es eben mit diesen Ausbildungstagen, die man absolvieren kann? Naomi, da hast du sicher total viele Infos.
Ja, also man sollte auf jeden Fall bei den Gehaltsverhandlungen schon mitbedenken, dass dieser Kammerbeitrag eben abzuführen ist. Der ist jetzt im Moment bei ca. 330 Euro monatlich und eben dezidiert ansprechen, ob der im angebotenen Gehalt enthalten ist oder nicht. Dann die Ausbildungsveranstaltungen, ich glaube, das war jetzt auch eine Frage. Genau, die müssen während der Ausbildungszeit bezahlt werden und das ist keine freiwillige Leistung der Kanzlei, genau, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen anders dargestellt wird.
Definitiv, das hört man ja immer wieder, dass die Arbeitgeber probieren zu sagen, ja, die ganze Ausbildung wird halt bezahlt und das ist so ein Riesenbonus. Ja. Und wenn man es nicht weiß, glaubt man, super, aber in Wirklichkeit, so wie du sagst, sie müssen es zahlen.
Ja, genau.
Irgendwas noch Richtung Kammerbeiträge, was man berücksichtigen müsste?
Also ich glaube, du hast das eh schon angesprochen. Also immer bei den Gehaltsverhandlungen wirklich darauf achten, ist das jetzt im Gehalt inkludiert oder quasi kommt das noch on top drauf? Habe ich auch selbst aus leidvoller Erfahrung
gelernt,
dass es man wirklich das ausdrücklich verhandeln muss, dass das quasi dazuzüglich gezahlt wird. Und auch dann als Anwalt, Anwältin sind die Kammerbeiträge, also da gibt es relativ komplizierte Schema mit Kammerbeiträgen Teil A, Teil B. Teil B ist die Pension. Ist auch nicht zu vernachlässigen, weil es sind schon recht hohe Beträge, wobei das auch von Kammer zu Kammer unterschiedlich ist. Also da muss man sich auch im Vorhinein gut erkundigen.
Ich glaube, das Thema Pension ist sowieso ein ganz anderes, viel größeres Thema. Das handeln wir nochmal besonders ab. Aber da muss man auch sagen, da gibt es viel Restrukturierungsbedarf, hat man gehört.
Auf alle Fälle. Vor allem, wenn man wirklich als Anwältin beabsichtigt, ein Kind zu bekommen, da muss man sich wirklich gut überlegen, wie man das mit der Kammer dann macht.
Und da bist du auch die super Ansprechperson.
Genau.
Da können wir gleich Werbung in eigener Sache machen, oder Sophie? Nämlich am 23. Oktober haben wir ein Online-Event zum Thema zwischen Kodex und Baby. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
Vielen, vielen Dank. Also jetzt kann ich wirklich mit Erfahrung berichten, auf was man achten muss, wenn man als Anwältin ein Baby bekommt und vor allem auch in finanzieller Hinsicht, weil da gibt es schon einiges, worauf man achten muss.
Ich freue mich jetzt schon auf die Veranstaltung. Ich glaube, das wird super spannend. Aber gut, zurück zu unserem Podcast-Thema, bevor wir hier noch länger weiter drüber reden. Ich würde gerne mit euch über das Thema Gender Pay Gap nochmal sprechen. Das ist uns leider allen ein Begriff. Wir haben es schon angesprochen. Was glaubt ihr, können Kanzleien tun, um diesen Gender Pay Gap zu schließen?
Also aus meiner Sicht ganz klar, es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen rein auf Basis des Geschlechts, sondern immer nur, also grundsätzlich gleiche Gehaltsschema bei gleicher Qualifikation. Das ist einmal das A und O.
Absolut.
Also sollte man eigentlich nicht extra dazu sagen müssen, es sollte eigentlich Standard sein. Es gibt aber wahrscheinlich noch immer Kanzleien bzw. andere Arbeitgeber, wo das nicht der Fall ist.
Vor allem, ich glaube, insbesondere beim Einstieg ist es leicht, aber bei der Schere geht dann weiter auseinander, so wie du gesagt hast, mit der Familienplanung, mit den weiteren Jahren. Mhm. Ich glaube, da gibt es eigentlich relativ viel Aufholbedarf, wenn ich das richtig verstehe.
Auf alle Fälle. Und da sind aber wirklich auch die Kanzleien selbst angehalten, da was zu ändern. Also bei uns ist es wirklich so, dass das gefördert wird. Und ich kann jetzt sagen, also es ist mir in jeglicher Hinsicht entgegengekommen worden. Und allein nur auf die Gunst quasi der Kammer da zu bauen, ist leider einfach noch nicht möglich. Also da gibt es wirklich noch viel Handlungsbedarf.
Definitiv, ja. Gut, transparenter ist es definitiv geworden mit dem Juve-Ranking und mit allem, was mittlerweile an Informationen im Internet zu finden gibt. Aber dass es definitiv da Luft nach oben gibt, ich glaube, das können wir alle hier bestätigen.
Ja.
Ja, absolut.
Jetzt zu dem Thema Vorbereitung. Wir wissen ja, wir wollen die Konzipienten- und die Anwältinnenkarriere anstreben. Gibt es eurer Meinung nach etwas, was man während des Studiums machen kann oder gerade beim Berufsausstieg, um später mal mehr zu verdienen? So, welche Zusatzqualifikationen sind da gefragt und wo kann ich mir vielleicht dieses ein bisschen extra rausholen?
Also was immer Zusatzqualifikationen, was immer positiv ist, ist Auslandserfahrung. Wird immer wichtiger, also sei es, dass man jetzt im Studium ein Auslandssemester macht oder einen LLM macht. Also das ist schon, das wird immer wichtiger. Ich würde jetzt sagen, was viele machen, auch das Doktorat. Hat in gewissen Kanzleien Auswirkungen. Ich würde jetzt aber sagen, dass das jetzt nicht den großen Unterschied macht, aber natürlich ist es eine Zusatzqualifikation und wird auch entsprechend auch bei der Performance bzw. bei den Grundqualifikationen verzichtet. Aber ich würde jetzt sagen, ganz allgemein ist einfach eine Internationalität, auch im Bereich sprachliche Weiterqualifikationen. Also das ist schon, da sollte man schon im Studium vielleicht immer das im Hinterkopf haben, dass man da entsprechend dann auch mehr verdienen kann.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und guter Tipp, weil oftmals wird einem gar nicht gesagt, was jetzt besonders belohnt wird oder in welchem Ausmaß. Weil ich glaube, eine Legal English Veranstaltung hat doch jeder absolviert.
Genau.
Aber dass es auf ein bisschen mehr drauf kommt, ich glaube, das muss man auch schon betonen.
Ja, mir wird vielleicht noch einfallen, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand vielleicht schauen sollte, wenn es halt möglich ist und sich auch ein bisschen andere Qualifikationen noch aneignet, zum Beispiel Stichwort jetzt Richtung IT, sage ich jetzt einmal. Ich meine, das ist wirklich gefragt, wenn man sich da auskennt.
Was ich auch noch euch gerne fragen würde, weil du das gerade eingebracht hast, Naomi, wie schaut es nämlich mit diesen Weiterbildungslehrgängen aus? Übernehmen das auch Kanzleien? Kann man das zum Beispiel verlangen? Stichwort zum Beispiel Manns Ausbildungsakademie oder Linde-Seminarreihen oder alle möglichen Arten von Weiterbildungen.
Also das hängt auch ganz stark wieder von der jeweiligen Kanzlei ab. Aber wenn es, sage ich jetzt einmal, auch ein Benefit für die Kanzlei ist, dann gibt es da sicher Möglichkeiten, dass das auch bezahlt wird. Also bei uns gibt es auch Mitarbeiterinnen, die jetzt, sage ich jetzt einmal, zwar nicht im klassisch-juristischen Bereich tätig sind, aber bei uns im Backoffice, wo gesamter Buchhaltungslehrgang bezahlt worden ist. Mhm. Also so in Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen und werden auch übernommen. Aber wieder Vereinbarungssache.
Und man muss danach fragen.
Genau.
Wir enden dieses Gespräch mit einer ganz interessanten Frage, aber da bin ich ganz gespannt, was ihr dazu beitragen werdet. Und zwar wollte ich wissen, wie können Frauen in juristischen Berufen, egal jetzt auf welcher Ebene, dazu beitragen, die Transparenz bei der Bezahlung und bei der Beförderung in der Branche zu verbessern. Was können wir tun? Von Studentin bis Konzipientin bis Anwältin bis Partnerin.
Ehrlich sein und offen auch darüber zu sprechen. Das ist noch immer ein Tabuthema. Aber wenn man zum Beispiel in einem geschützten Rahmen ist, so wie bei den Paragrafinnen, bei einer netten Netzwerkveranstaltung, da einfach wirklich offen darüber sprechen und auch sich. Wichtig ist auch, dass sich die Frauen gegenseitig unterstützen.
Definitiv.
Ja, das auf jeden Fall mal offen ansprechen, weil wenn es keiner sagt, dann weiß keiner. Und
vielleicht weniger Konkurrenz denken und mehr miteinander.
Genau. Wichtig, weniger Ellbogenmentalität und viel mehr Ehrlichkeit. Vielen Dank, dass wir über dieses wichtige Tabuthema gesprochen haben. Ich freue mich noch einmal auf unsere nächste Veranstaltung am 23. Oktober.
Ich mich auch.
Super, das hören wir unglaublich gerne. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass was Nützliches dabei war und viel Erfolg bei eurer nächsten Gehaltsverhandlung oder beim Berufsausstieg.